Deutschlandfunk.
Christine, wie schläfst du normalerweise so an den Weihnachtsfeiertagen?
Vor allem eines, viel.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute drüber, wie sich unser Schlaf in der Weihnachtszeit und vor allem während der Festtage verändern kann. Viele essen ja oft fettig und viel zu viel, trinken Alkohol. Aber wir wollen eben auch auf die Stimmungslage eingehen an Weihnachten. Es kann ja sein, dass wir uns da auch einsam fühlen oder dass wir gestresst sind, weil an Weihnachten so viele Erwartungen hochkommen von uns, vielleicht an uns selbst, aber auch durch die Familie zum Beispiel oder gesellschaftliche Erwartungen. Sowas wie Weihnachten verbringt man in Gesellschaft, das ist die schönste Zeit im Jahr. Und ganz wichtig, nicht jeder und jede feiert ja auch Weihnachten. Und auch über die Gefühle, die da entstehen können, wollen wir sprechen, denn die können was mit unserem Schlaf machen. Christine, es gibt zu all diesen Themen auch Erkenntnisse aus der Schlafforschung und du hast sie mitgebracht.
Genau. Und wir fragen uns heute auch, was wir ausgehend von diesen Erkenntnissen tun können für möglichst guten Schlaf während der Feiertage. Weil es ist ja für viele Menschen auch eine Zeit, in der sie frei haben und die sie gerne auch dann zur Erholung nutzen.
Und in unserem Mythencheck geht es heute um ein bekanntes Sprichwort. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, wird bei mir an Weihnachten oft ausgepackt in der Familie. Wir schauen uns einen Teil davon an, nämlich wie gut ein Nap nach einem großen Mittagessen überhaupt ist. Und damit heiße überschlafen. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken dort, wie immer hier an meiner Seite. Hallo Christine.
Ja, hallo. Und am anderen Mikrofon hört ihr wie immer meine wunderbare Co-Host Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir, Christine. Christine, was gibt's eigentlich bei euch an Weihnachten zu essen? Starten wir mal da.
Also an Heiligabend gibt es wie bei ganz vielen Menschen Würstchen und Kartoffelsalat, weil das kann man ja auch total gut vorbereiten, dann ist es nicht so stressig.
Sehr lecker auch.
Und am ersten Feiertag kochen wir dann meistens ein bisschen aufwendiger. Dieses Jahr wird es einen Braten mit Knödeln und Rotkraut geben, habe ich gehört. Und drumherum gibt es natürlich jede Menge Weihnachtskekse oder Plätzchen und meine Schwestern und ich sind da echt begeisterte Bäckerinnen und meine Mama sagt immer, wenn ihre Töchter zu Weihnachten heimkommen, dann läuft der Backofen durch.
Das finde ich total spannend, dass ihr an Weihnachten backt.
Ja, wir kommen dann echt heim so am 22., 23. und hat jede von uns drei Mädels hat so ihre Weihnachtskekse, die sie dann backt. Und genau, dann haben wir zu Weihnachten ganz viele frisch gebackene Plätzchen.
Sehr schön.
Gibt es bei euch auch so was ihr immer an Weihnachten esst, so eine Tradition?
Ja, also es gibt normalerweise Fisch. Das war früher immer so Karpfen und dann sind wir irgendwann so ein bisschen so in die Lachsrichtung übergegangen. Dieses Jahr probieren wir uns aber mal an was anderem, an Wildgulasch. Das bekommen wir über Freunde.
Oh, wow.
Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe mich übrigens mal Ja, es ist glaube ich, auch sehr lecker. Ich bin gespannt. Ich habe mich mal nach Umfragen umgeschaut, was Menschen so an Weihnachten essen. Ich habe übrigens so gelacht. Es gibt in dieser Folge noch andere tolle Umfragen, zum Beispiel dazu, was Menschen an Weihnachten am nervigsten finden. Aber jetzt erstmal zum Essen.
Hätte ich auch ein paar Kandidaten.
Oh ja, kommen wir gleich noch zu. Kannst du noch teilen? Kommen wir erstmal zum Essen. Statista, das Statistikportal, hat dazu selbst eine repräsentative Online-Befragung gemacht. Und zwar dieses Jahr, Ende Oktober, Anfang November. Und da wurde gefragt, welche Gerichte wird es bei Ihnen über die Feiertage geben? Und die Leute konnten dann in so einer Liste die Gerichte ankreuzen, auch mehrfach oder auch ankreuzen nichts Bestimmtes. Und da ist auf Platz 1 Plätzchen und Kekse. Die Hälfte der Menschen hat das angekreuzt. Dann kommen Lebkuchen, also Süßkram ganz weit oben. Dann kommen deine Würstchen mit Kartoffelsalat, haben auch 34% der Menschen angekreuzt. Und dann nochmal was Süßes, Schoko-Weihnachtsmann, 34% auch. Nüsse, Stollen, so. Und dann kommen so die Gerichte, mit denen ich irgendwie gerechnet hatte. Also Ente, sagt ein Viertel der Menschen in dieser Umfrage, fand ich auch echt ziemlich viel. Raclette, sagt jeder Fünfte. Und dann kommt noch sowas wie Gans und Fisch und Fondue. Also die ganzen Klassiker sind drauf. Und ich würde das mal so zusammenfassen. Viel Süßes, viel Fettiges, viel Fleisch. Und die Sachen will ich mit dir mal durchgehen und gucken, was das mit unserem Schlaf macht. Starten wir vielleicht mal bei dem Süßen. Also wie sehr kann viel Zucker im Essen unseren Schlaf beeinflussen?
Also wer mehr Zucker am Tag oder auch andere Kohlenhydrate zu sich nimmt, hat laut einer Studie, die ich dazu gefunden habe, in der darauf folgenden Nacht mehr so kurze Weckreaktionen im Schlaf. Mhm. Also die Weckreaktion, das bedeutet jetzt nicht, dass man komplett aufwacht, sondern man könnte sagen, die Gehirnaktivität wird einfach kurzzeitig etwas wachähnlicher. Und wenn wir davon zu viel haben, also zu viele von diesen Weckreaktionen, dann können die auch den Schlaf oder die Erholsamkeit des Schlafes durchaus beeinträchtigen. Also das merkt man dann schon.
Das merkst du dann vielleicht nach deiner großen Back-Action, ne?
Ja, als Backen ist ja nicht gleich Essen.
Aber okay, wie? Du isst dann deine eigenen Plätzchen nicht?
Doch, natürlich.
Ich wollte es gerade sagen. Lass uns über fettiges Essen sprechen. Was macht das?
Die gleiche Studie, die hat auch gefunden, dass ein höherer Anteil gesättigter Fettsäuren in der Nahrung in Zusammenhang mit weniger Tiefschlaf in der darauf folgenden Nacht steht. Das bestätigt auch noch eine andere Studie, in der die Forschenden gefunden haben, dass fettiges Essen insbesondere auch am Abend den Schlaf beeinträchtigen kann, also zum Beispiel für mehr Wachphasen in der Nacht sorgt. Also auch fettig, müssen wir sagen, ist jetzt nicht gerade so optimal für den Schlaf.
Oh je, okay, keine guten Voraussetzungen an Weihnachten. Hat Fleisch eigentlich einen bestimmten Effekt auf unseren Schlaf oder packen wir das eher so in diese Kategorie fettig?
Also in Beobachtungsstudien, wo man generell mal schaut, was essen Menschen und wie schlafen Menschen, da steht generell ein hoher Fleischkonsum eher mit Schlafproblemen in Verbindung. Also zum Beispiel weniger Schlaf, unterbrochener Schlaf oder auch eine schlechte Schlafqualität. Wenn man sich das im zeitlichen Verlauf auch anschaut, dann sagt ein hoher Fleischkonsum zu einem Zeitpunkt sogar eine Verschlechterung des Schlafes zu einem späteren Zeitpunkt voraus. Also kann man auch sagen, so viel Fleisch ist jetzt für den Schlafen nicht besonders gut. Aber, da gibt es auch ein Aber, für die, die jetzt generell wenig Fleisch oder auch kaum Fleisch essen, aber sich das jetzt mal über die Festtage gönnen wollen, für die habe ich eine gute Nachricht. Denn Fleischkonsum verändert im Vergleich mit einer vegetarischen Mahlzeit jetzt nicht den Schlaf in der darauf folgenden Nacht. Das heißt, wir sprechen hier eher über so generelle Effekte des Lebensstils und wie die insgesamt auf den Schlaf wirken. Aber so eine Fleischmahlzeit, da gibt es keine Auswirkungen dann auf den Schlaf im Vergleich mit einer vegetarischen Mahlzeit.
Okay, das heißt der Braten, Gulasch, was auch immer man an dem Abend mal isst. Ich wollte gerade sagen, das kannst du dir ja auch selber sagen mit den Würstchen, oder? Oder eurem Braten.
Ja, genau.
Wie schlimm ist das denn eigentlich für unseren Schlaf, wenn wir viel mehr essen als sonst? Auch das passiert ja an den Weihnachtsfeiertagen.
Also wenn man am Abend noch eine große Mahlzeit zu sich nimmt, dann führt das schon oft dazu, dass man sich zwar müder fühlt und auch vielleicht schneller einschläft, aber der Schlaf im Lauf der Nacht, der ist dann eher gestört. Insbesondere natürlich, wenn es auch noch was schwer Verdauliches ist. Da sind wir jetzt wieder beim Thema zum Beispiel fettig. Mhm. Das sorgt nämlich dann insgesamt im Körper eher für eine Stressreaktion, die dann eben auch den Schlaf stört.
Das heißt aber, was macht denn da den großen Unterschied? Weil du hast ja gerade auch den Zeitpunkt angesprochen. Also ist es die Menge oder ist es eher der Zeitpunkt?
Also beides ein bisschen. Aber der Zeitpunkt ist vielleicht sogar noch wichtiger jetzt als die reine Menge. Also wer knapp vorm Schlafengehen noch eine größere Mahlzeit zu sich nimmt, der riskiert einfach eine schlechtere Nacht. Wobei man vielleicht auch sagen könnte, an Weihnachten, da gehen ja auch viele Menschen eher später ins Bett. Wenn man dann am Abend auch noch eine größere Portion isst, dann verstreicht ja auch zumindest noch mehr Zeit bis zum Schlafengehen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht dann.
Wollte ich gerade sagen. Kann sich da theoretisch jetzt eigentlich so eine Art Teufelskreis entwickeln? Also wir essen viel, schlafen dann schlecht und weil wir schlecht schlafen, bekommen wir wieder mehr Lust auf was Fettiges und essen dann auch nochmal ganz generell mehr und das Ganze geht wieder von vorne los?
Ja, also theoretisch ist es schon möglich, weil auch wenig oder schlechter Schlaf kann eben auch unser Essverhalten und die Wahl der Lebensmittel, also das, worauf wir Lust haben, worauf wir Appetit haben, beeinflussen. Andererseits denke ich, könnte man ja auch dagegen halten, dass viele von uns über die Feiertage frei haben und einen nicht so ganz so guten Schlaf vielleicht auch mal über die Schlafdauer kompensieren können. Manche können da vielleicht auch mal richtig so dem hektischen Berufsalltag entfliehen. Also ich habe gerade auch zum Beispiel das Gefühl, in der Wissenschaft, da arbeitet man ja auch viel international über Zeitzonen hinweg und so. Das sind so fast so 2 Wochen, in denen so viel mal ruht, in der man nicht Angst haben muss, dass man was verpasst, eine Gelegenheit verpasst oder so, irgendwelche neuen Studien, die publiziert werden. Und das ist echt dann so bei Weihnachten, Neujahr so eine Zeit, in der auch ich mal total gut abschalten kann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielen so geht. Wobei bei einigen kommt ja dann auch noch dieser Jahresabschluss vorher. Ich glaube, dann braucht man auch diese Entspannungszeit, weil es vorher so stressig ist. Ne? Kommt wahrscheinlich echt sehr auch auf den Job an. Wir müssen mal über Alkohol sprechen. Das Glas Wein, das gehört ja für viele dazu an Weihnachten. Und bei manchen ist Weihnachten auch ein einziges Besäufnis. Ich komme ja aus dem Münsterland, ich kann damit reden. Bei uns wird ja am zweiten Weihnachtsfeiertag Stephanus gesteinigt und da geht's dann eben auch in die Kneipe. Also auch das kann ja unseren Schlaf beeinflussen.
Ja, aber jetzt sag mal, was macht ihr da bitte? Das habe ich irgendwie noch nie gehört.
Also ich musste auch googeln, wo es herkommt, weil irgendwie ist das einfach so ein gesetztes Ding. Ja, Stephanus steinigen, 26. Jahr, da sehen wir uns ja in der Stadt. So. Aber ich habe es mir noch genauer angeguckt. Es geht zurück auf den heiligen Stephanus. Der gilt als einer der ersten Christen und ist gesteinigt worden. Ihm wurde Gotteslästerung vorgeworfen. Ich will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, kann man sich ja auch nochmal anschauen. Es ist einfach ehrlicherweise ein Anlass zum Trinken. Und die Tradition besagt, du musst eigentlich einen Stein in der Tasche tragen und musst den auch vorzeigen, wenn du danach gefragt wirst. Und wenn du keinen hast, dann geht eine Kneipenrunde auf dich. Also mir ist es noch nie passiert. Ich hatte auch noch nie einen dabei. Ich kenne es halt einfach so als geselligen Trinktreff. Und dann sind auch immer mal so alle Leute, die eigentlich woanders wohnen, wieder zu Hause und so. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach ein Anlass, um Alkohol zu trinken an Weihnachten.
Spannend. Ich kenne das aus Süddeutschland bzw. aus Schwaben überhaupt nicht, noch nie davon gehört.
Ich habe jetzt auch durch meine Mini-Recherche rausgefunden, dass es offenbar wirklich nur im Münsterland ein Ding ist.
Ah, okay, dann.
Ist schlechter Schlaf denn mit Alkohol vorprogrammiert? Weil man kann ja auch andere Anlässe finden, ja? Manche gehen ja auch schon am 24. in die Kneipe oder schon noch davor.
Naja, auch wenn Alkohol das Einschlafen erleichtert, das merken auch häufig viele von uns, er stört einfach den Schlaf im Lauf der Nacht. Beobachten ja heute auch viele Menschen, die so einen Fitness-Tracker an der Hand haben, die dann sehr gut am Morgen sehen, dass wenn sie Alkohol getrunken haben, dass dann zum Beispiel die Herzrate höher war, also dass das Herz schneller geschlagen hat. Und das deutet schon an, dass da irgendwie was da ist, das den Körper stört, das vielleicht potenziell auch stressig ist. Und den Schlaf dann möglicherweise auch stört. Selbst geringe Dosen Alkohol, die können den Schlaf stören. Das ist einfach leider so.
Lass uns über diese geringen Dosen noch kurz reden. Wo geht da die Grenze los? Ein Glas Wein, ein Glas Bier?
Ja, ein Glas Wein, ein Glas Bier reicht bei vielen Menschen schon, insbesondere natürlich, wenn man es nicht so gewohnt ist. Also kein Alkohol wäre auf jeden Fall die beste Lösung für unseren Schlaf.
Wir können zusammenfassen, vieles an Weihnachten spricht jetzt nicht für einen super tollen Schlaf, wenn wir uns das Essen genauer anschauen. Gibt es eigentlich Erkenntnisse aus der Schlafforschung über diese Kombi, also fertiges Essen, Süßkram, Alkohol?
Also du meinst so die Auswirkung einer Weihnachtsdiät auf den Schlaf?
Ja, wenn du es Weihnachtsdiät nennen willst, ja.
Naja, also in der Forschung, ich habe da jetzt keine Studie dazu gefunden. Aber man muss natürlich sagen, die Kombination macht es wahrscheinlich nicht besser, weil wir sind ja leider nicht in der Mathematik, wo Minus mal Minus Plus ergibt, sondern die negativen Auswirkungen auf den Schlaf, die kommen wahrscheinlich dann eher zusammen,
Aber es hören uns sicherlich ein paar Menschen zu, die sich denken, sorry, was macht ihr denn da an Weihnachten? Bei mir gibt es weder Alkohol noch super fettiges Essen. Ich mache mir vielleicht was Gesundes, Schönes oder für meine Familie. Oder es gibt den Kartoffelsalat mit Würstchen, das müssen ja jetzt auch nicht raue Mengen sein. Oder vielleicht ja auch mal einen veganen Braten, da gibt es ja auch echt coole, gesunde Rezepte. Macht das was aus? Wie viel besser kann der Schlaf werden?
Also generell muss man sagen, leicht verdauliche Mahlzeiten sind für den Schlaf sicher besser, aber gesund ist ja auch nicht immer gleich leicht verdaulich. Also so ein Rohkostsalat beispielsweise, der ist zwar total gesund, aber leicht verdaulich ist er ganz sicher nicht. Und ich glaube, was man vielleicht auch an der Stelle mal festhalten muss, ist, auch wenn wir jetzt irgendwie die ganze Zeit drüber reden, wie schlecht eigentlich all das, was wir an Weihnachten so essen und zu uns nehmen werden, für den Schlaf potenziell ist, ich glaube, es ist auch manchmal total okay. Es ist auch mal okay, über die Stränge zu schlagen. Man darf natürlich auch Alkohol trinken. Man darf auch fettig und gut und lecker essen und deftig. Genuss ist vielleicht auch in der Gemeinschaft gerade was Tolles. Und da würde ich doch sagen, genießen geht manchmal vielleicht einfach übers Schlafen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Womit wir bei Strategien wären. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Dieses Sprichwort ist alt, aber viele kennen das vielleicht noch. Bei mir in der Familie gibt's bzw. gab's zu Weihnachten da oft so zwei Teams. Die einen, die wollen nach dem riesigen Mittagessen unbedingt spazieren gehen und die anderen wollen ruhen, sich vielleicht sogar wirklich hinlegen, also ein Nap machen. Das ist so unsere Interpretation dieses Sprichworts. Deswegen habe ich es mitgebracht. Christine, ich will mit dir vor allem über diesen Nap mal sprechen. Kann das nach dem großen Mittagessen eine Strategie sein? Also ist da was dran, Wahrheit oder totaler Mythos?
Eine große und vielleicht auch noch schwer verdauliche Mahlzeit, die kann schläfrig machen. Vielleicht gerade dann, wenn man nach der Völlerei des Vortags in der Nacht auch nicht so gut geschlafen hat, weil an Weihnachten ist es ja oft mit einem Tag Völlerei nicht getan. Ja. Also ich würde sagen, Team Schlafen hat da durchaus Argumente auf seiner Seite. Aber auch Team Spaziergang, zu dem ich übrigens auch gehöre, liegt nicht falsch, weil körperliche Bewegung kann die Bewegungen des Darms und damit auch eben die Verdauung fördern und auch Stoffwechselprozesse, das zeigen Studien, werden durch Bewegung positiv beeinflusst. Und wer weiß, vielleicht ist dann auch schneller wieder mehr Platz für Weihnachtsplätzchen.
Würdest du denn sagen, nach wirklich so einer großen Mahlzeit, wir haben ja eben eher so übers Abendessen gesprochen und jetzt reden wir eher so übers Mittagessen, kann man denn dann eigentlich vernünftig nappen? Weil soweit ich weiß, macht der Darm dann auch eine kurze Pause und vielleicht fühlt man sich dann eher noch schlechter?
Ja, also je nachdem klappt das schon. Manchmal ist es ja auch irgendwie schön, einfach zu ruhen. Der Schlaf wird jetzt bestimmt nicht super erholsam sein und wer zu Sodbrennen neigt und sich dann hinlegt, könnte auch das spüren. Aber ja, ich denke mal, das ist ja auch irgendwie, man muss da jetzt ja nicht irgendwie stundenlang schlafen oder so oder muss ja auch nicht den Anspruch haben, dann nachher total fit zu sein, wie bei so einem Powernap, macht man ja manchmal eher, um dann nachher wieder fitter zu sein, sondern da geht's ja darum, dass es auch vielleicht so ein bisschen Luxus ist, sich das mal zu gönnen an einem Feiertag nach einem schönen Mittagessen, dann sich auch mal hinzulegen und die Augen zuzumachen.
Die freien Tage, also egal, ob man Weihnachten jetzt feiert oder nicht, sind ja für viele ein Anlass, um auch mal wirklich richtig auszuschlafen morgens. Mhm. Also die Tage sind eh kurz, Sonnenlicht weckt einen nicht, trifft sich ja super. Ich habe mich gefragt, kann das einem auch den Rhythmus zerstören und damit vielleicht sogar auch den Schlaf schlechter machen? Also wenn wir abends wegen des ganzen langen Schlafens vielleicht nicht mehr müde sind.
Also den Rhythmus zerstören kann man jetzt so nicht. Man verändert ihn einfach. Genauso machen das ja auch viele von uns im Urlaub, nur dass jetzt über die Feiertage machen wir das halt irgendwie alle parallel. Oder viele von uns machen das. Man könnte jetzt auch sogar vermuten, dass dieser Rhythmus vielleicht eher dem unserer inneren Uhr entspricht. Also im Alltag können wir oft gar nicht so gut nach diesem inneren Rhythmus leben, weil wir uns ja an soziale Vorgaben wie zum Beispiel Schule und Arbeitszeiten anpassen müssen. Und diese Faktoren, die fallen aber dann weg. Das heißt, da könnten wir uns wirklich einfach nach den Signalen unserer inneren Uhr richten. Doof ist halt, wenn wir dann irgendwann wieder früher aufstehen müssen, weil wir haben ja nicht ewig frei. Und wenn man sich dann so richtig schön nach hinten verschoben hat, jeden Tag ein bisschen später ins Bett geht und morgens lange ausschläft, ja, dann ist das halt echt unangenehm, wenn man dann doch irgendwie auf den Rhythmus 22 Uhr bis 6 Uhr oder auch 23 Uhr bis 7 Uhr plötzlich zurückschalten muss.
In den freien Tagen kann ja noch was passieren, was unseren Rhythmus vielleicht beeinflussen kann. Wir hocken vielleicht sehr viel drin, bekommen wenig Tageslicht ab. Was kann das mit unserem Schlaf machen?
Ich sehe an der Stelle noch ein Argument für Team Spaziergang nach dem Mittagessen. Wenig Tageslicht fördert das sogar noch, dass unser Rhythmus sich eher nach hinten verschiebt. Also wir eher ein bisschen später ins Bett gehen und dann entsprechend morgens auch später aufstehen. Oder anders gesagt, mit einer größeren Dosis Tageslicht könnten wir dieser Verschiebung unseres Rhythmus besser entgegenwirken. Dazu sorgt Tageslicht auch noch für eine bessere Schlafqualität und in der Kombination mit Bewegung hat man sogar noch einen doppelten positiven Effekt auf den Schlaf. Ich würde empfehlen, auch über die Feiertage jetzt für ausreichend Tageslicht zu sorgen, doch mal einen Spaziergang einfließen zu lassen. Der tut dem Schlaf sicher nicht schlecht.
Okay, da schreiben wir uns auf die To-Do-Liste. Hoffentlich macht das Wetter mit. Weihnachten ist aber nicht nur gutes Essen, nette Verwandtschaft, hübsche Lichter. Es kann eben auch Stress oder Einsamkeit bedeuten. Ich habe das eben schon gesagt, bei vielen sind einfach Erwartungen da. Manche von uns feiern aber vielleicht ja auch in ihrem Kulturkreis gar nicht, aber werden dann hier in Deutschland mit allem rund um Weihnachten so richtig überhäuft. Vielleicht vermisst man da die eigenen Traditionen oder auch die Familie oder man fühlt sich einfach ganz generell dann einsam in dem Moment. Und wir wollen auch über diese Gefühle hier sprechen und auch klären, was sie für unseren Schlaf bedeuten können. Ich habe da ein paar Umfragen mitgebracht, die finde ich ganz gut zeigen, was da an Weihnachten alles los sein kann in uns. Nur mal vorab, es wurden zwar viele Menschen gefragt für diese Umfragen, aber keine der Umfragen ist repräsentativ. Nummer eins kommt von YouGov, die wollten wissen, in 4 Wochen ist Weihnachten, freuen Sie sich auf die Festtage? Und 2023 wurden die Menschen das gefragt. Und was ich hier ganz interessant fand ist, die meisten sagen zwar ja, 42%, aber dann kommt auch schon teils, 39% und ganze 16% sagen auch ganz offen, nein, ich freue mich nicht. Und auch spannend, es wurde hier so ein bisschen nach dem Alter aufgeschlüsselt, vor allem Menschen zwischen 18 und 34 freuen sich und vor allem Ältere, da gibt es die Gruppe zwischen 45 und 54 und dann noch die Gruppe über 55, sagen teils oder nein. Ich könnte mir vorstellen, es liegt vielleicht an den ganzen Verpflichtungen, wie irgendwie, ich muss das Fest organisieren, Geschenke kaufen für Kinder, Enkelkinder, wen auch immer. Und vielleicht bei einigen älteren Menschen auch schon an der Einsamkeit, ne?
Ja, das ist schon, hätte ich vielleicht auch gar nicht so erwartet, obwohl ich muss sagen, ich hätte vielleicht auch teils gesagt. Also vielleicht ist es auch so, 4 Wochen vor Weihnachten sagt man vielleicht noch eher teils oder nein und dann an den Tagen vorher, wenn schon irgendwie alles eingekauft ist und so, dann freut man sich vielleicht doch eher. Ich muss auch sagen, für mich hängt das manchmal dann gar nicht nur unbedingt mit Weihnachten zusammen, sondern auch so, dass das Ende des Kalenderjahres ansteht und man vielleicht auch so ein bisschen bilanziert. Also war das ein gutes Jahr oder was habe ich erreicht? Und dann sagt man vielleicht auch, naja, ich hätte mir gewünscht, ich wäre heute an einem anderen Punkt als an dem ich bin. Und da muss ich sagen, so dieses Bilanzieren, dieses Thema Jahresende, auch wenn es ja irgendwie total doof ist, eigentlich ist ja ein total arbiträres Datum. aber das ist schon was, das macht manchmal bei mir so eine melancholische Stimmung.
Ja. Und es ist halt auch dunkel, ja. Also das ist halt eine Jahreszeit, da gehst du jetzt dann auch nicht an den freien Tagen raus und setzt dich mit irgendwem auf die Wiese oder so, sondern es ist halt auch so, da braucht man irgendwas zu tun und wenn man jetzt nichts zu tun hat, fühlt sich das irgendwie leer an, ne? Ja.
Aber ich glaube, das wäre echt noch spannend, wenn man das irgendwie so 2 Tage vor Weihnachten nochmal fragen würde, ja. Ob es dann vielleicht ein bisschen anders ausfällt.
Ja,
wobei ich auf jeden Fall wünschenswert, dass mehr Menschen sich freuen.
Ja, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, wenn du Weihnachten alleine verbringst und das ist irgendwie nicht dein Wunsch, dann wird das vielleicht 2 Tage vorher eher schlechter. Ich habe noch ein paar Zahlen dazu mitgebracht, bevor wir jetzt auf den Schlaf kommen. YouGov hat nämlich auch gefragt, was Menschen zur Weihnachtszeit am nervigsten finden. Das habe ich euch eben schon angekündigt. Das fand ich auch sehr witzig. Also viele sagen, über 40%. Menschenmassen beim Einkaufen oder auf Weihnachtsmärkten. Check, es ist echt immer sehr voll, würde ich total teilen. Ja. Und dann kommt nämlich auch schon, was wir gerade schon angeschnitten haben, dunkelste Tage des Jahres. Das sagt auch fast jede dritte Person. Und dann kommt der Druck, Geschenke kaufen zu müssen, das Bahnchaos, überfüllte Züge, Harmonie- und Besinnlichkeitszwang. Weihnachtslieder oder Musik finden viele Leute auch nervig. Und dann 12% sagen, da muss ich wirklich lachen, bestimmte Verwandte, die man an Weihnachten trifft. Und dann kommt noch Weihnachtsfilme. Kann man irgendwie teilen, oder?
Kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, oder ich kann
also
jetzt mit,
ehrlich
also ich
sagen,
kenne nein, halt
nein,
einfach...
Meine Familie ist total in Ordnung, aber ich kann auch, als empathischer Mensch kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass es Verwandte gibt, die man dann ja doch lieber meidet. So.
Ja, und ich sag mal so, ne? Selbst wenn man seine Familie liebt, dann ist das einfach auch eine herausfordernde Zeit. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass die Leute das machen. Und für manche ist das ja auch so ein Getingel. So, jetzt muss ich noch den abhaken und den abhaken. Das kenne ich auch von vielen Freundinnen. Gerade wenn die so in der Heimat leben, boah, dann fährst du von A nach B und denkst dir vielleicht, warum jetzt auch noch die?
Ja, und ich finde auch, was manchmal eine Herausforderung ist, so übers Jahr verteilt leben alle an unterschiedlichen Orten und plötzlich kommen dann alle wieder aus einem sehr begrenzten Raum ja zusammen und dann regnet es vielleicht noch, man kann nicht so viel rausgehen und alle hocken irgendwie aufeinander und dass da halt irgendwie auch mal nicht so gute Stimmung oder Reibereien vorprogrammiert sind, das kann man sich natürlich auch gut vorstellen.
Ja. Ein paar letzte Zahlen habe ich noch. Statista hat 2022 gefragt, welchen der folgenden Aussagen in Bezug auf Weihnachten stimmen Sie zu? Und dann haben die hier so eine Liste an Aussagen und haben das in verschiedenen Jahren abgefragt, zwischen 2017 und 2022. Und was ich spannend fand, ist, in keinem Jahr sagt eine Mehrheit, dass sie über Weihnachten gut entspannen kann. Und zwar völlig im Gegenteil. Nur ungefähr ein Drittel, in manchen Jahren ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger, der Leute sagt das. Und das, obwohl etwa die Hälfte der Menschen sagt, dass ihnen Harmonie besonders wichtig ist an Weihnachten. Auch das wurde abgefragt. Gut, jetzt muss man mal dazu sagen, Harmonie muss ja nicht heißen, dass man sich gut entspannen kann. Ich meinte ja auch gerade, viele haben ja vielleicht auch Familientermine, die trotzdem in sich ja auch harmonisch ablaufen können, aber die sind dann vielleicht nicht entspannt. Aber ich fand es trotzdem irgendwie eine spannende Info. Und auch sehr interessant, 20-30% je nach Jahr sagen, an Weihnachten sind zu viele Erwartungen geknüpft. Und je nach Jahr sagt jeder Zehnte oder manchmal auch mehr, Weihnachten ist für mich purer Stress. Also das fand ich krass. Purer Stress ist halt wirklich auch so eine vollkommene Aussage. Weihnachten ist für mich nur Stress. Und einige
so eine
sagen,
Ausnahmesituation irgendwie.
Ja, so klingt es. Und einige sagen, also 5-7%, je nach Jahr, sagen, meine Familie streitet sich immer über die Weihnachtsfeiertage. Immer. Das musst du dir mal vorstellen. 5 von 100 Leuten sagen, die streiten sich immer. Das ist schon echt super viel, finde ich. Wir müssen über Stress reden, Christine, und über unseren Schlaf. Was macht Stress mit unserem Schlaf?
Ja, da haben wir ja vor kurzem schon mal eine ganze Folge zu gemacht, deshalb hier mal so die Kurzfassung. Stress ist für unseren Schlaf ganz und gar nicht gut. Wir befinden uns dann einfach in so einem Alarmzustand, der dieser tiefen Entspannung, die wir ja brauchen, um gut schlafen zu können, entgegensteht. Und die Ursachen für Stress, die können dabei natürlich ganz unterschiedlich sein und Menschen reagieren auch unterschiedlich auf verschiedene Formen von Stress. Gerade an Weihnachten kann auch natürlich emotionaler Stress eine große Rolle spielen. Also gerade diese Streitigkeiten zwischen vielleicht Familienmitgliedern oder auch dieses Gefühl, ich muss mich irgendwie aufteilen. Also an einem Tag bin ich da und dann müssen wir noch zu Tante Renate und dann müssen wir noch zu Onkel so und so und die Großeltern wollen auch noch besucht werden. Das kann schon auch total stressig werden. Und dann, ich habe es vorher gesagt, ist ja auch so dieses, man lebt an unterschiedlichen Orten und kommt dann wieder zusammen und kommt auch wieder in so alte Rollen, die man schon ganz lange eigentlich gar nicht mehr hat, so diese Familienrollen, die es ja gibt.
Zurück ins Kinderzimmer.
Ja, genau. Und dann ist man eben wieder die Tochter oder der Sohn und Mama meint es ja nur gut und gibt einem Ratschläge. Und
Kind
man
ist doch
halt
noch
mit
mehr.
Ja. Oder du musst doch mal.
Ja, du musst doch mal.
Nein, ich muss gar nichts. Ja, genau. Und das irgendwie dann natürlich gerade in emotionalen Stress ausartet oder auch zu Streitigkeiten führt. Ich glaube, das haben ganz viele von uns schon erlebt.
Jetzt haben wir so viele Gründe aufgezählt. Gibt es denn eigentlich Erkenntnisse darüber, wann unser Schlaf in der Weihnachtszeit besonders leidet? Also ist es so vorher wegen der ganzen Orga, weil einfach so viele Geschenke gekauft werden müssen und essen und hier und da? Oder ist es an den Festtagen selber?
Also dazu gibt es jetzt keine Erkenntnisse aus der Forschung. Stress durch Streit in der Familie oder auch dieser Terminstress an Weihnachten, klar, der fängt dann erst an den Feiertagen. Aber auch mir steht vor Weihnachten noch eine Bahnfahrt bevor. Der Stress, den manche Menschen da vielleicht auch erleben, gerade wenn dann noch irgendwie vielleicht Kinder dabei sind, mehrere Personen den Ort wechseln müssen, ja, der kann natürlich dann auch im Vorfeld für Sorgen und Stress sorgen.
Aber wir müssen ja auch mal dazu sagen, es muss ja nicht nur der Stress sein, der uns belastet. Weihnachten kann ja vielleicht auch schöner Stress sein, ne? Die geselligen Feiern.
Absolut.
Man sieht einfach vielleicht ja auch Menschen, auf die man sich wirklich lange gefreut hat, die man nicht ständig sieht. Macht es eigentlich für unseren Schlaf einen Unterschied, ob das so ein guter oder schlechter Stress ist?
Auch positiver Stress, also dazu würde man vielleicht auch sowas wie so eine angespannte Vorfreude oder so zählen. Auch der kann durchaus den Schlaf beeinträchtigen, aber die Form von Stress macht jetzt ja zum Beispiel keine Sorgen oder Gedanken oder nicht so einen Druck, wie wir das bei negativem Stress haben. Ich denke, da würde ich davon ausgehen, dass sowas wie eine Vorfreude und so diese positiven Erwartungen, dass die eher weniger sich auf den Schlaf auswirken.
So, jetzt haben wir hier so ein wuseliges Bild von Weihnachten gezeichnet. Es gibt da aber auch wirklich einfach andere Seiten. Lass uns mal über Einsamkeit sprechen. Ist auch ein Thema für eine ganze Folge, machen wir auch noch, versprochen. Aber wir müssen hier in dieser Folge das Thema auf jeden Fall mal anreißen. Denn gerade weil Weihnachten so voller Erwartungen ist, kann da ja die Einsamkeit besonders schlimm sein. Es gibt auch Zahlen dafür. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco verbringen 7% der Deutschen Weihnachten allein zu Hause. Und von den über 65-Jährigen sind es sogar 11%. Sind gar nicht so wenige Menschen.
Ja, das ist wirklich ein total trauriger Aspekt auch von Weihnachten. Und ja, wenn ich an die Menschen denke, die da einsam sind, dann wird es mir echt auch schwer ums Herz. Und wenn dann gefühlt alle mit ihren Familien zusammenkommen, irgendwie im Fernsehen kommen Weihnachtsfilme und aus dem Radio dudelt's noch Driving Home for Christmas und so. Und man denkt sich so, ja, ich fahre nirgendwo hin und zu mir fährt auch niemand. Da trifft einen die Einsamkeit sicher noch mal stärker als zu anderen Zeitpunkten im Jahr. Und ja, das ist ja auch das, was Zahlen widerspiegeln.
Ja, absolut. Ich habe auch ein Interview gelesen mit einem, der an dieser Studie mitgearbeitet hat, der auch gesagt hat, dass es wirklich bei vielen Menschen auch einfach nicht freiwillig gewählt ist. Also die sagen jetzt nicht, ja, ich bin Weihnachten allein zu Hause, ich entscheide das so, sondern das ist einfach ein ungewolltes Schicksal. So, das muss man dann auch einfach dazu sagen. Und dann richtet sich ja auch so die Aufmerksamkeit darauf, ne?
Ja, und also ich arbeite ja auch an einer Klinik und auch da erlebt man das einfach immer wieder, dass dann auch Menschen über die Feiertage in die Klinik kommen und man weiß eigentlich, die möchten der Einsamkeit entfliehen. Das ist natürlich irgendwie doof, weil eigentlich ist es nicht der richtige Ort, aber ja, kann man auch total nachvollziehen, dass da manche Menschen dann vielleicht lieber über die Feiertage in die Klinik gehen, als zu Hause einsam zu sein.
Ja, absolut. Wie wirkt sich Einsamkeit auf den Schlaf aus?
Wir wissen einerseits, dass Einsamkeit und auch daraus resultiert ja Stress und psychische Belastung sich negativ auf die Schlafqualität auswirken kann. Also so ein subjektives Gefühl von schlechtem Schlaf, aber auch längere Einschlafzeiten, häufiges Erwachen. Aber Schlafprobleme können auch das Gefühl von Einsamkeit verstärken. Oder gegebenenfalls kann es ja auch so sein, dass man sich, wenn man wenig schläft oder gefühlt zu wenig schläft, wenn man schlechter Stimmung ist und so, dass man sich dann eben auch noch mehr sozial zurückzieht. Und das wiederum würde natürlich auch Einsamkeit zusätzlich fördern.
Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen, dass es natürlich eine Situation ist, die sich auch verschärfen kann. In einer Zeit wie der, in der wir gerade sind, wo sowas wie Inflation auch noch eine Rolle spielt, Menschen auch noch von Armut einfach belastet sind, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass man sich es einfach nicht leisten kann, Menschen zu sich einzuladen. Das ist ja teuer, irgendwie so ein Festmahl zu machen oder dass man dann vielleicht auch selber nirgendwo eingeladen wird, aus genau denselben Gründen, ja, weil es anderen Menschen auch so geht. Und worüber wir auch noch sprechen wollen, das habe ich auch hier ganz dringend auf meiner Liste, es kann auch ein unangenehmes Gefühl sein, wenn man zu christlichen Traditionen und vielleicht auch zu Weihnachten gar keine Verbindung hat, dieses Fest aber überall um einen herum ist. Auch da habe ich eine interessante Studie zu gefunden, die hat sich unser Wohlbefinden rund um die Weihnachtszeit angeschaut. Und das Ergebnis ist, dass rund um Weihnachten Lebenszufriedenheit und emotionales Wohlbefinden in Europa sinken. Und die eine Ausnahme sind ChristInnen, vor allem Religiöse. Lass uns mal auf dieses Thema Lebenszufriedenheit genauer schauen und was das mit unserem Schlaf macht. Wie hängen die zusammen?
Also es gibt Zusammenhänge. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was ist zuerst da und damit auch so ein bisschen zumindest, was könnte zu was führen, dann ist es in Studien, die jetzt spezifisch diese Beziehung zwischen Lebenszufriedenheit und Schlaf anschauen, natürlich nicht im Kontext von Weihnachten jetzt, das muss man auch sagen, da ist es dann so, dass der schlechte Schlaf eher einer geringeren Lebenszufriedenheit vorausgeht als andersrum. Also schlechter Schlaf ist eher zuerst da und darauf folgt dann eine geringere Lebenszufriedenheit als andersrum.
Das ist spannend. Okay, das heißt eher eine Insomnie kann dazu führen, dass unsere Lebenszufriedenheit sinkt. Kann man sich auch sehr gut vorstellen. Und dazu habe ich jetzt keine Umfragen gefunden, aber es gibt natürlich Berichte darüber. wenn du zum Beispiel geflüchtet bist, dann kann ja Weihnachten auch dazu führen, dass du all die Verwandten und Freunde vermisst, die du zurücklassen musstest. Oder du bist eben traurig, weil du hier das schöne Fest siehst und weißt, dass in deinem Land Krieg herrscht. Auch all sowas kann einem ja wirklich Sorgen machen und dann ja vielleicht auch den Schlaf beeinflussen, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du ansprichst. Also selbst für Menschen, die dieses Fest jetzt nicht feiern, ist es ja dann trotzdem vielleicht so, dass wenn sie mitbekommen, alle besuchen sich gegenseitig, verbringen Zeit in der Familie, dass man eben dann trotzdem vielleicht auch an Feste im eigenen Kulturkreis denkt, wo man das machen würde, die aber wiederum hier nicht gefeiert werden. Und ja, das kann dann schon, glaube ich, dazu führen, dass man dann auch an Weihnachten, auch wenn man es nicht feiert, trotzdem die Familie vermisst, die eigenen Traditionen und sich auch einsam fühlt.
Ja, genau. Und jegliches Grübeln und sich einsam fühlen ist nicht gerade schlafförderlich. Wir geben am Ende unserer Folge ja immer Tipps für besseren Schlaf. Und ich will jetzt hier direkt mal am Anfang sagen, wir geben natürlich keine halbgaren Tipps gegen Einsamkeit oder sagen Menschen, so und so könnt ihr besser drauf sein an Weihnachten. Das steht uns nicht zu, das ist hier überhaupt nicht unser Stil. Aber ich will mal mitgeben, dass mir während der Recherche tolle Angebote begegnet sind für Menschen, die Weihnachten nicht allein verbringen wollen. Es gibt zum Beispiel das Kompetenznetz Einsamkeit. Auf deren Website findet man ganz schön viele Angebote, was man so an Weihnachten machen könnte, wo sich auch Menschen zusammentun. Und die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Christine, aber wir können vielleicht an einer anderen Stelle ein paar kleine Tipps geben, eher so Alltagstipps. Was ist denn dein Trick, um sich vielleicht auch so von diesen ganzen Erwartungen rund um Weihnachten zu lösen?
Besonders herausfordernd finde ich so unausgesprochene Erwartungen, die es ja häufig dann so im Familienkontext auch gibt. Und ich denke immer, wenn man bei sich selbst solche Erwartungen entdeckt, da wäre mein Tipp, offen kommunizieren und am besten doch mit Ich-Botschaften. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich habe mich letztes Jahr ein bisschen allein gelassen gefühlt beim Christbaumschmücken. Mir wäre es deshalb wichtig, dass ich da Unterstützung bekomme von einem anderen Familienmitglied, damit wir dann alle gemeinsam zum Glühweinumtrunk mit den Nachbarn und Nachbarinnen gehen können. Das wäre eine gute Möglichkeit, eben diese Erwartungen oder Wünsche auch zu kommunizieren, ohne dass man damit gleich jemand anderem auf die Füße tritt.
Also ein bisschen so einen Plan aufstellen, oder? Und den auch kommunizieren. Nicht so ein geheimer Plan, der irgendwo läuft. Das ist ja auch mal lustig, wenn man in so Gruppen ist und dann stellt man irgendwann fest, oh, die andere Person wollte schon längst essen und alle anderen wussten das gar nicht. Und dann so Dinge einfach auszusprechen, oder? Ich würde gerne um 18 Uhr essen, weil sonst ist es mir zu spät. Sowas.
Genau. Und dass man zum Beispiel eben jetzt im Kontext dieses Christbaumschmückens nicht sagt, du hast mir letztes Jahr nicht geholfen, das fand ich total doof. Du hast mich da einfach alleine gelassen und ich will, dass das dieses Jahr anders ist. Sondern das kann man eben mit Ich-Botschaften, in denen man dann eben ausdrückt, wie man sich vielleicht auch in der Situation gefühlt hat, wie das bei einem selber angekommen ist. Da kann man das einfach etwas sozialverträglicher verpacken.
Das finde ich gut. In Sachen Essen. Was kann denn da helfen, damit unser Schlaf nicht so leidet? Würdest du sagen, weniger essen, anders essen? Eben hast du irgendwie schon so ein brennendes Plädoyer gehalten für, lass es doch alles reinpfeifen und egal.
Genuss. Also ich würde vielleicht das erste Augenmerk wirklich auf den Alkohol legen, weil der einfach den Schlaf stört, auch schon in geringen Mengen. Und ja, da gibt es ja auch mittlerweile total tolle alkoholfreie Alternativen, die eben auch lecker schmecken. Da kann man, glaube ich, seinem Schlaf wirklich auch was Gutes tun, ohne jetzt groß auf den Genuss zu verzichten. Dann ist vielleicht auch noch ganz gut umsetzbar, dass man sich vornimmt, nicht allzu spät am Abend zu essen. Das ist natürlich auch so eine Planungssache. Aber könnte man ja auch schauen, dass man jetzt, was weiß ich, um 18 Uhr wirklich isst und dann nicht erst um 20.30 Uhr. Und aber auch ganz wichtig, wenn es dann halt mal so ist und wenn der Schlaf dann ein bisschen leidet, dann trotzdem bitte einfach das Genießen nicht vergessen.
Und Christine, jetzt musst du hier noch dein tolles Rezept mit uns teilen, das du immer bei deiner Familie machst. Das möchte ich schon noch wissen.
Ja, also ich liebe Nürnberger Lebkuchen und wir haben da so ein Familienrezept. In unserer WhatsApp-Gruppe so spätestens 2 Wochen vor Weihnachten geht es immer rund, weil irgendjemand sucht immer dieses Rezept. Und ja, das verlinken wir euch auch total gerne in den Shownotes. Teile ich gerne dieses Rezept und vielleicht gibt es ja den einen Hörer oder die andere Hörerin, die das dann auch wirklich backt. Hast du denn auch ein Rezept, was du teilen möchtest?
Ja, ich habe mir im Vorfeld natürlich ein bisschen Gedanken gemacht in Sachen alkoholfreie Drinks, weil ich da auch einen habe, den ich sehr gerne mache. Den gab es bei uns letztes Jahr an Silvester, aber das ist auch ein sehr guter Weihnachtsdrink. Also ich nehme da immer Cranberries und Cranberry-Saft und Rosmarinzweige und mache daraus Eiswürfel. Und die kann man dann schön übergießen mit Prosecco. Und da ist es ja wirklich auch egal, ob man einen alkoholfreien nimmt oder nicht. Da kann ja jeder das auswählen, worauf er oder sie Lust hat. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und da kann man, wenn man möchte, kann man die sogar so aussehen lassen, als wäre da ein kleiner Weihnachtsbaum im Drink. Also wenn man sich die Mühe macht, den kleinen Rosmarinzweig so zu drapieren. Manche frieren auch das ganze Glas ein, habe ich gesehen. Aber ich mache da immer so die Eiswürfelchen. Und bei mir steht jetzt der Baum auch nicht so schön aufrecht. Aber ich finde, es sieht total süß aus. Und schmeckt wirklich, wirklich gut.
Ja, cool. Das probiere ich auch auf jeden Fall mal aus und dann schreibe ich dir, wie das meine Familienmitglieder und ich fanden.
Ja, und auch an euch. überschlafen@deutschlandfunknova.de, falls ihr eins der Rezepte ausprobiert habt, schreibt uns da wirklich sehr, sehr gerne und uns würde natürlich auch interessieren, wie ihr an den Weihnachtsfeiertagen so schlaft. Wir haben auch so süße Mails bekommen in letzter Zeit, ne? Hast du gesehen? Jemand hat geschrieben, dass wir im Spotify-Rap des Jahres auftauchen bei ihr.
Ja, ich habe meins nicht angeschaut, aber ich glaube, da sind irgendwie so die Top 5 bis 10 gehörten Podcasts einer Person im Jahr, oder?
Ja. Das fand ich schon eine sehr große Ehre, dass wir da aufgetaucht sind. Wenn das bei euch auch so war, dann schreibt uns bitte auch. Das ist nämlich sehr spannend für uns. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der hat allerdings nichts mit Schlaf zu tun, sondern eher im Gegenteil. 7 Tage wach, so heißt der News-Podcast von rbb24. Ihr hört da drin Christoph Schrag und Henrik Schröder. Das sind beides Journalisten und die sind auch schon jahrelang befreundet. Und sie sprechen oder manchmal streiten sie auch über die wichtigsten Themen der Woche.
Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch Denkanstöße. 7 Tage wach gibt's jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den packen wir euch auch in die Shownotes.
Und bis dahin sagen wir euch, egal ob ihr jetzt Weihnachten feiert oder nicht, ob ihr zu Hause seid, in welcher Konstellation ihr seid, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.